Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 50 bis 53. Lukas, Kapitel 24, die Verse 50 bis 53. Dort steht geschrieben: Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Hätte man am letzten Donnerstag dieser Woche eine Umfrage auf der Straße gemacht, welchen Tag wir denn heute haben, dann würden wohl die meisten antworten: Vatertag. Ende des 19. Jahrhunderts ist diese Sitte im Berliner Raum entstanden und hat sich über ganz Deutschland verbreitet. Oft sieht man an diesem Tage dann Männer, die auf allerlei verschiedene Weise unterwegs sind und auch eine Menge Alkohol konsumieren. Mir persönlich ist es aufgefallen auf meiner Fahrt am Donnerstag zur Bibelstunde, dass ich eine Kutsche oben auf dem Lichtscheiderplatz gesehen habe, wo freudig die Männer drin saßen und sich eines leckeren Getränkes erfreuten. Und von Zeit zu Zeit richtet der natürliche Mensch auch mal seinen Blick zum Himmel auf. Die technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hat es ihnen möglich gemacht, mit Teleskopen, Sonden und auch Raumschiffen den Weltraum zu durchdringen. Vor seinem Entdeckerauge enthüllt sich das Werden und Vergehen des Kosmos, und die durch Millionen von Lichtjahren von der Erde entfernten Galaxien und Sterne scheinen ihm erreichbar. Der Mensch unserer Zeit hat aufgrund neuester Erkenntnis sein Weltbild verändert. Die Himmelfahrt Jesu wird von vielen modernen Zeitgenossen abgelehnt. Man sagt, das ist mythisch oder irgendein Hirngespinst, genau auch so wie die Auferstehung und so weiter, wie die ungläubigen Menschen darüber reden. Doch die Himmelfahrt Jesu passt einfach auch eben nicht mehr in der heutigen Zeit des natürlichen Menschen. Was der ungläubige Mensch zu allen Zeiten aber nicht weiß, ist die Tatsache, dass die in der Gemeinde gelehrten Glaubensinhalte seine gesamte Weltanschauung doch eigentlich verändern könnten. Der in seiner begrenzten Erkenntnismöglichkeit gefangene natürliche Mensch kann es wohl nicht akzeptieren, dass der Glaube an die Offenbarung Gottes die Grenzen seiner erkenn- und erfahrenen Welt überschreitet. Es ist für uns jedoch unbestreitbar, dass der Glaube an das Zeugnis der Offenbarung das Geheimnis der Herrschaft Gottes in Zeit und Raum berührt. Wenn wir an die Himmelfahrt Jesu denken, berufen wir uns auf die Zeugnisse in der Heiligen Schrift. Und von daher wollen wir heute die Himmelfahrt Jesu und deren Bedeutung genauer betrachten. Zunächst einmal die dazugehörigen Bibelstellen auch. Und ich fange an im Alten Testament, wo wir schon eine Himmelfahrt hatten. Und zwar erinnern wir uns dran, dass es zur Zeit des Propheten Elia eine gab. Dazu heißt es im zweiten Buch Könige, Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater, wegen Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr, da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Nun, als der Prophet Elia in den Himmel auffuhr, wünschte sich sein Nachfolger Elisa das Doppelte der Kraft von Elia. Allerdings war dies nicht etwas, worüber Elia hätte alleine bestimmen können. Von daher war es eine schwierige Sache für ihn. Und Elia wusste nicht, ob Gott Elisas Bitte gewähren würde. Und als Zeichen dafür, dass Gott Elisas Bitte gewähren wollte, sollte dienen, dass Elisa tatsächlich sehen sollte, wie Elia hinweggenommen würde. Das Zuschauen sollte nicht die Bedingung, sondern schon der Beweis dafür sein, dass Gott Elisas Bitten erhören wollte. Und plötzlich trennte ein rasender feuriger Wagen mit feurigen Rossen Elia von Elisa. Dieser Wagen trug Elia jedoch nicht zum Himmel, sondern es war ein gewaltiger Wirbelsturm. Der feurige Wagen und die feurigen Pferde waren ein Zeichen für Gottes Gewalt im Kampf. Pferde und Wagen waren zur damaligen Zeit die mächtigsten Kampfgeräte. Und Gott sagte mit diesem Ereignis aus, dass seine Macht viel größer als alle militärische Macht der Welt sei. Es war dieselbe Macht, die Elia bewiesen hatte und die Elisa in seiner Weisheit so hoch einschätzte. Der Wirbelsturm war ein Sturm mit Blitz und Donner. Er repräsentierte ebenso wie die Wolkensäule, die Israel in der Wüste führte, die Gegenwart Gottes. Nun, Gott nahm dann Elia vom Erdbogen hinweg und versetzte ihn direkt in seine Gegenwart. Elia war Elisas geistlicher Vater, sein Vorgänger in dem Dienst, das Volk zu Gott zurückzurufen. Und Elisas Hinweis auf die Wagen und Reiter Israels zeigt, dass er Elia für ein mächtiges Werkzeug Gottes hielt, das Gott gebraucht hatte, um Krieg gegen den Götzendienst in Israel zu führen. Elia würde sehr vermisst werden. Nun, Elisa zerriss sich dann seine Kleider als ein Zeichen seiner Trauer über den Verlust eines großen geistlichen Kriegers. Und von nun an würde Elia Mantel tragen und mit derselben Autorität und Vollmacht dienen, die durch diesen Mantel symbolisiert wurde. Soweit die Begebenheit einer Himmelfahrt aus dem Alten Testament. Wir wollen uns nun dem Geschehen der Himmelfahrt im Neuen Testament zuwenden, wo wir am letzten Donnerstag daran erinnert worden sind. Der Herr Jesus war noch 40 Tage nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern zusammen. Er hatte mit ihnen gegessen und ihnen vom Reich Gottes gepredigt. Dann hatte er sie nahe am Ölberg versammelt, der bei Jerusalem liegt, und den Befehl gegeben, sie sollten, wie der Evangelist Markus sagt, nach Jerusalem ziehen und auf den Heiligen Geist warten und danach das Evangelium in aller Welt predigen. Nach dem Befehl, sagt Lukas, sei Christus aufgehoben worden und in die Luft hineingefahren, so wie er vor ihnen gestanden hat, bis an die Wolken, dass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Bedeutung der Himmelfahrt Jesu wird selten herausgestellt in der heutigen Zeit. Dabei hat sie ihren wichtigen Platz in der Heilsgeschichte, sowie die Kreuzigung und auch die Auferstehung. Als aber dann die Jünger da so stehen und wundern sich, treten zwei Engel zu ihnen und sagen ihnen, sie sollen wieder nach Hause gehen, es sei nichts mehr zu sehen. Der Herr werde von nun an auf Erden nicht mehr in einer solchen Gestalt kommen, bis er die Toten und Lebendigen richten werde. Da werde er gleich in einer Wolke herunterkommen, wie er jetzt in einer Wolke aufgefahren ist. Wir wollen uns dazu mal 7 Punkte anschauen, die mit der Himmelfahrt Jesu verbunden sind. Zum einen wissen wir, dass er aufgenommen worden ist in der Herrlichkeit. Denn zu dem Geheimnis der Gottseligkeit, die Basis unseres Glaubens ist, welche uns in der Person unseres Herrn Jesus Christus geöffnet wird, gehört, dass er eben aufgenommen wurde in die Herrlichkeit. Dazu lesen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Hier sagt der Apostel Paulus, dass die Wahrheit des Glaubens ein Geheimnis ist. Das bedeutet, dass sie bisher verborgen war und jetzt offenbart wurde. Dieses Geheimnis ist groß, denn es ist überwältigend in seiner Reichweite und von unschätzbarer Bedeutung. Paulus zitiert den Inhalt dieser Wahrheit hier auf den Herrn Jesus Christus, denn er ist das Wesen des Geheimnisses. Und dazu finden wir eben auch diese sechs Elemente hier in dem Vers 16 im 1. Timotheusbrief. Das erste Element, offenbart im Fleisch, bezieht sich auf die Menschwerdung Christi. Das zweite Element, gerechtfertigt im Geist, weist darauf hin, dass der gekreuzigte Jesus der Herr und Messias ist, wie Gott in seiner Auferweckung durch den Heiligen Geist deutlich gemacht hat. Das dritte Element, erschienen den Engeln, steht für die Erhöhung Christi. Das vierte und fünfte Element, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, beschreiben die fortschreitende Erfüllung des Heilplanes Gottes durch sein präexistentes und dazu vorbestimmtes Werkzeug. Und das letzte Element heißt aufgenommen in die Herrlichkeit, bezieht sich eben auf die Himmelfahrt Christi. Nicht nur, dass die Herrlichkeit der Ort war, zu dem er auffuhr, nein, der ganze Einzug in den Himmel war eingehüllt in Herrlichkeit. Die Wolke der Herrlichkeit Gottes nahm ihn auf und war das Geleit für seinen Einzug im Himmel. Es ist schwer, sich diese Dinge genau vorzustellen, weil dafür, denke ich, unser aller Verstand nicht reicht, um das zu erfassen. Die Himmelfahrt des Herrn muss sehr beeindruckend gewesen sein, wie wir uns vorstellen können. Er ist der Sohn des Vaters, der seine Mission mit seinem Leben bezahlt hat, der jetzt in den Himmel eintritt und zur Rechten des Vaters auf dem Throne sitzt. Der Jesus, der verachtete Nazarener, wird unmittelbar darauf zum Herrn und Christus gemacht. Ein Mensch, der Sohn Gottes ist, betritt als erster Mensch den Himmel, den Thronsaal Gottes und wird mit allen Ehren, Begeisterung und Bewunderung, die Gott der Vater seinem Sohn geben kann, empfangen. Der Himmel ist dabei Zeuge dieser einmaligen Szene. Die Rückkehr Jesu in das himmlische Reich, von dem er ausgegangen war, hat sich nun erfüllt. Der Sohn kommt wieder nach Hause und er sagt in Johannes Evangelium Kapitel 17, die Verse 4 bis 5, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Auch schon zuvor lesen wir im 13. Kapitel des Johannesevangeliums, da heißt es, als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Die Himmelfahrt, die 10 Tage vor dem Pfingstfest und 40 Tage nach seiner Auferstehung stattfand, ist eng verbunden mit seiner Verherrlichung. Ein zweiter Punkt wäre, dass er Sieg und Triumph erreicht hat. Denn die Himmelfahrt ist der Beweis seines Sieges und seines Triumphs. Die Schlacht ist geschlagen, der Kampf ist gewonnen und der Himmel will ihn zurück. Dazu lesen wir im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 10, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Wenn seine Auferstehung schon der Beweis einer vollbrachten Erlösung war, dann ist mit dem Einnehmen des höchsten Ehrenplatzes im Himmel endgültig besiegelt, dass der Herr Jesus Christus alle Forderungen des Vaters erfüllt hat. Im Gehorsam zum Willen des Vaters stieg er hinab, lebte wie wir, war allerdings ohne Sünde und widerstand den Versuchungen des Teufels, starb den Tod für uns Sünder und stieg hinab in die Erde. Die Bibel spricht wiederholt von seinem Abstieg und Aufstieg. Es ist diese unendliche Distanz, diese grenzenlose Erniedrigung, die nötig war, damit sich Gottes Heilsplan erfüllen konnte. Und seine Erhöhung daraufhin ist genauso grenzenlos, so hoch und erhaben, wie nie ein Mensch kommen kann. Er öffnete den Himmel für uns. Er hat nicht nur den Weg frei gemacht, wir sind in ihm schon jetzt dorthin versetzt, mitversetzt. Das sollte uns neu bewusst werden. Gerade in diesen trüben Tagen, in dieser doch so dunkel gewordenen Welt. Dazu gibt es noch ein Wort in der Apostelgeschichte 2, Vers 36. Da lesen wir, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Auch dieser Vers macht die heilsgeschichtliche Dimension seiner Auffahrt und Verherrlichung deutlich. Die Reichweite seiner Verherrlichung hat Konsequenzen für die ganze Welt. Der Herr Jesus war für sein Volk gekommen, welches ihn aber nicht erkannte und ihn verwarf. Dadurch konnte das Evangelium auch zu den Nationen kommen und dort verbreitet werden. Soweit zu dem Punkt Sieg und Triumph. Ein nächster Themenpunkt wäre, dass die Erlösung vollbracht ist. Wie wir schon gehört haben, ist natürlich die Auferstehung von unserem Herrn geschehen und darin ist eigentlich schon die Erlösung auch besiegelt. Von daher wollen wir im Hebräerbrief aber mal schauen, wie das da näher beschrieben wird, vor dem Hintergrund der nie endenden Opfer und Dienste des alten Bundes, die Einmaligkeit und ewige Gültigkeit der Hingabe und des Wertes seines Blutes direkt in Verbindung gebracht mit seinem Eingang in das himmlische Heiligtum. Dazu heißt es in Hebräer Kapitel 9, Vers 12, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Wir wissen, gab unser Herr am Kreuz sein Blut, sein Leben und ging in das Allerheiligste mit seinem Blut rein. Der Wert seines Opfers ist somit unermesslich viel größer als die Tieropfer nach den levitischen Ordnungen im Alten Testament. Und hier in diesem Wort geht es darum, dass er ein einziges Mal hineinging und nicht wieder hineingehen musste, wie der irdische Hohepriester es machen musste nach den Ordnungen. Und dass er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Der Dienst der Erlösung ist vollbracht. Christus sitzt auf dem Thron neben dem Vater. Er ist der Urheber, der Schöpfer des ewigen Heils. Eine andere Stelle im Hebräerbrief Kapitel 5, die Verse 9 und 10. Da heißt es, unvollendet worden ist er in allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott begrüßt als der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Diese Stelle zeigt uns die Befreiung von allen Feinden und den endgültigen Sieg, den er mit seiner anschließenden Herrlichkeit, an der auch die vielen Söhne und Töchter eines Tages teilhaben werden, also wir, die ihn als Herrn aufgenommen haben, dieses Heil ist ausdrücklich mit dem Gehorsam der Gläubigen verknüpft, einem Gehorsam, der sich ganz am Gehorsam Jesu, der ebenfalls litt, orientiert. Und da gilt es für uns, dass wir darin stetig wachsen. So heißt es auch, der Hohepriester ist zum Urheber dieses besonderen Heils geworden, das denen zufällt, die wiedergeboren sind und in der Nachfolge Jesu leben. Und mit der Bezeichnung Urheber wollte der Briefschreiber in erster Linie auf die Hilfe hinweisen, die er uns die es uns erst ermöglicht, ein Leben des Gehorsams zu führen. Welches Leiden uns auch fehlen mag, der Hohepriester versteht uns, fühlt mit uns und lässt uns jenes Erbarmen und jene Gnade zukommen, die wir brauchen, um ausharren zu können. Und welch eine Begrüßung war das vom Vater, als der Sohn zurückkommt, denn er bekommt den Titel Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und die Anrede des Vaters hier beinhaltet dieses Wort schon früh im Psalm 110, Vers 1. Da heißt es, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zu dem Schemel meiner Füße. Auch hier sehen wir die Erfüllung dessen, was vorgesagt worden ist. Nun, was hängt noch mit der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus zusammen? Er ist nun im Himmel, vertritt uns dort und dadurch haben wir hier auf der Erde auch unsere Errettung. Und dazu heißt es, wieder im Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Soweit hier die Wörter in dem Vers 14 bis 16. Was wir bis dato gehört haben, war also die Himmelfahrt die Voraussetzung für sein hohes Priesteramt. Wir müssen wissen, dass die Priesterschaft unseres Herrn uns alles erschließt, was wir brauchen, aber auch nur dann, wenn wir im Glauben dran festhalten. Unser hoher Priester war überall da gewesen, wo auch wir sind. Und war auch versucht worden, in allem, wie auch wir versucht werden, auch wenn er, anders als wir, den Versuchungen nicht erlag. Denn das hätte ja auch seiner Gottheit widersprochen. So war er ihn als Mensch doch wirklich ausgesetzt und darum kann er mitleiden, auch eben mit unseren Schwachheiten, in denen er, die er selber kennengelernt hat. Man kann in der Tat auch argumentieren, dass nur jemand, der der Versuchung widerstanden hat, ihre ganze Gewalt kennen kann. Deshalb ist der Sündlose eine stärkere Fähigkeit zum, hat der Sündlose eine stärkere Fähigkeit zum Mitgefühl, als jeder von uns es für seinen Nächsten haben kann. Und mit einem solchen hohen Priester können wir zuversichtlich hinzutreten vor dem Thron der Gnade. Diese Vorstellung von Gottes Gegenwart, zu der wir zu jeder Zeit, ich sage es nochmal, zu jeder Zeit zu unserer Zuflucht nehmen können, bringt in einzigartiger Weise die Herrschermacht dessen, dem wir uns dann nähern dürfen, und seine Güte zum Ausdruck. Und bei einer solchen Begegnung mit Gott können wir mit Sicherheit darauf hoffen, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Herr Jesus verwendet sich für uns vor Gott, dem Vater, so dass wir auf diesem schmalen Weg, der zur Herrlichkeit führt, auch durchgetragen werden. In Hebräer 7, Vers 25 heißt es, daher vermag er auch völlig die zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass wir an unserem Glaubensbekenntnis festhalten sollen und uns selbst zu denen zählen, die durch den Herrn Jesus zu Gott kommen, die in dem Bewusstsein, dass er uns in jeder Bedrängnis und Schwierigkeit bis zuletzt bewahren wird. Denn er lebt für immer und bittet für uns. Und so dürfen wir uns auf die Barmherzigkeit und Gnade, die durch die Priesterschaft Jesu zugänglich geworden ist, darauf dürfen wir uns jederzeit berufen. Und wenn wir das tun, werden wir feststellen, dass der Anfänger und Vollender unseres Heils und Hohepriester uns erlösen kann. Er wird uns siegreich in die Herrlichkeit führen und unsere Erlösung damit vollenden. Ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den sie an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Die Bedingung, dass also Gottes Geist zu Pfingsten auf die Erde gesandt würde, war ein in den Himmel aufgefahrener und verherrlichter Christus. Der Geist Gottes sollte von einem verherrlichten Christus zeugen, uns diese Herrlichkeit lebendig sein lassen auf unserem Weg zum Ziel, der rein äußerlich nichts von dieser Herrlichkeit Christi, die er mit uns teilen wird und die jetzt schon in unserem Besitz ist, erkennen oder erahnen lässt. Und in diesem Sinne können wir auch dann von der Kraft aus der Höhe sprechen, die der Herr uns schenkt. Das ist nämlich der Inbegriff und die Auswirkung der Herrlichkeit in der Höhe. Es ist in der Tat unser Geheimnis, dass unser Herr jetzt der Herr der Herrlichkeit ist und dass wir auf dem Weg dorthin sind. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Und dieses Bild und diese Realität dieser innigen und untrennbaren Verbindungen zwischen Leib und Haupt und bilden dann eben Christus als Haupt und wir als Gemeinde da. Und es sollte ein verherrlichter Christus als das Haupt sein, der alles in allem erfüllte. Und es wird nirgends mehr sein, ohne dass die Gemeinde dabei ist. Er ist immer bei uns, weil Haupt und Leib untrennbar sind. Ein weiteres Wort noch dazu in Johannes Evangelium Kapitel 16, die Verse 5 bis 7. Da heißt es, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist für euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachverwalter oder Fürsprecher oder Tröster oder Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Dass der Herr Jesus die Jünger verlassen würde, musste sie ja traurig machen. Doch hier machte er ihnen, den Jüngern, klar, und auch natürlich uns, durch das ganze Neue Testament, wie wichtig und absolut notwendig es ist, dass er zurückging. In diese Leere würde der Geist Gottes dann treten und sie erfüllen und in ihnen wohnen. Er würde wiederkommen in diesem Geist, der auch Geist Christi genannt wird. Und so geschah es dann ja an Pfingsten, welches noch vor uns liegt und wo wir nächstes Wochenende daran erinnert werden, dass der Heilige Geist ausgesandt wurde. Dann ist mit seiner Himmelfahrt ein weiterer Punkt verbunden. Und zwar, er bereitet unsere Ankunft vor. Nun, was verstehen wir darunter? Die Himmelfahrt hat auch direkt mit unserer Hoffnung zu tun. Denn unser Herr muss hingehen, um uns dort, wo er mit dem Vater immer war und auch sein wird, eine Wohnung einzurichten. Er kümmert sich persönlich darum, dass wir an diesen Ort kommen können. Dazu heißt es in Johannes Evangelium Kapitel 14, die Verse 2 und 3, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Unser Heiland lässt hier in sein Herz schauen. Er wollte nach Hause, Er war in der Welt nicht zu Hause. Er war ein Fremdling, ein Diener, der sich auf seinen Auftrag konzentrierte. Aber er wollte, dass sein Zuhause auch unser Zuhause wird. Und so ist unser Zuhause eben nicht hier in dieser sündigen und verdorbenen Welt, in der wir eine Zeit lang leben, sondern bei ihm, in der himmlischen Herrlichkeit. Wir sind nur als Gäste eine kurze Zeit auf dieser Erde und wir werden auch dann eines Tages, wenn wir im Himmel sind, mit Sicherheit nichts Irdisches vermissen. Dann noch ein Wort aus Hebräer Kapitel 6, Vers 19 und 20. Da heißt es, die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester geworden, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und wenn wir das Wort Vorläufer nehmen, dann gibt es natürlich auch Nachläufer oder Nachfolger. Und das sind wir. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir werden ihm auf demselben Weg folgen, den er durch den Himmel gegangen ist. Auch um unseren Heimgang wird er sich persönlich kümmern eines Tages, sei es durch die Entrückung oder unserem irdischen Tod. Dann als sechsten Punkt, der Herr Jesus hinterlässt uns einen Auftrag vor der Himmelfahrt. In Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 15 heißt es dazu, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Dieser Auftrag ist eindeutig. Wir sollen vom Gnadenevangelium den Ungläubigen berichten und Zeugnis geben von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht unseres Herrn Jesus Christus. Dass die Ungläubigen noch zur Umkehr kommen und ihre Sünden dem Herrn Jesus bekennen und ihn als ihren Erlöser im Glauben annehmen. Auch ist es eine Botschaft vom ewigen Heil, für die Christus starb und auferstand und auffuhr zum Himmel. Es ist die Botschaft eines Siegers, der wiederkommen wird, der lebt. Als siebten Punkt, den wir mit der Himmelfahrt verbinden können, ist es, er kommt wieder. Dazu heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Und dieser Vers beschreibt eben nicht nur die Himmelfahrt des Herrn, weist er doch auch gleichzeitig auf seine Wiederkunft hin. Unser Herr Jesus Christus wird leibhaftig vor aller Augen in einer Wolke zurückkehren, so wie die Apostel ihn hatten zum Himmel auffahren sehen. Dazu sagt der Prophet Zacharja im Kapitel 14, Vers 4a, und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg an dem Ort, von dem er in den Himmel auffuhr. Dann, wenn er kommt, wird er herrschen auf seinem Thron, zu dessen Füße alle seine Feinde liegen werden. Die Herrlichkeit, die er jetzt schon hat, wird hervorbrechen wie die Sonne. So gewiss es den Tag seiner Himmelfahrt gab, so gewiss auch seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Nun, soweit die einzelnen Elemente, die wir auch mit der Himmelfahrt verbinden. Und das nochmal alles jetzt zum Schluss zusammengefasst. Es ist der zum Himmel erhöhte Herr, an den wir glauben und den wir im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wer ihn, den Herrn, in seinem Königtum anerkennt, wird ihm mit Freude dienen wollen. Es ist Jesus, der uns von aller Not und allem Elend befreit und uns die Hoffnung auf das ewige Leben eröffnet hat. Von Ihm bekennt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 und 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und so bekennen wir von ihm, er erwählt unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat. Wenn schon das Volk des alten Bundes so beten konnte, um wie viel mehr können wir es heute, die wir zu ihm gehören, mit allem, was unser Leben ausmacht. Es ist der auferstandene und erhöhte Herr Jesus Christus, der unsere Herzen angerührt hat und der unser Leben begleitet. Voller Freude können wir mit Luther beten, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit und Schuld und Seligkeit. Dieses Erbteil gilt es im Herzen zu bewahren und im Glauben danach zu leben. Unser demütiges und dankbares Staunen über das Werk Christi wird niemals aufhören. Es ist die Größe und Unfasslichkeit der Gnade Gottes, die uns nicht den Mächten dieser Welt preisgeben wird. Und für unser Leben als Christen und Nachfolger Jesu kann das nur bedeuten, wir wollen auf die Stimme des zum Himmel aufgefahrenen Herrn hören und ihr auch folgen. Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit, er allein bleibt unser Herr. Er ist das A und O unseres Glaubens. Ihm gilt unser Lob, Preis und Dank. Zum Abschluss noch ein Wort eines Glaubensvaters. Vor dir, meinen erhöhten Heiland, beuge ich mein Knie mit deiner ganzen Gemeinde und bete dich an, dass du nach vollbrachtem Erlösungswerk auch für mich zum Vater gegangen bist. Amen.